Ich hatte mal einen Kollegen, der gerne am Schluss unserer Sitzungen, wenn schon alles besprochen war und man eigentlich auseinandergehen wollte, sagte, ich hätte da noch was. Und schon beim wusste jeder, die Sitzung wird jetzt mindestens eine halbe Stunde länger dauern. Und jeder wusste auch, dass es nicht so elementar wichtig war, was er da noch hatte, dass man die Sitzung dafür hätte verlängern müssen. Aber immerhin, wir waren noch eine Weile beisammen, bevor sich dann jeder wieder an seine Arbeit machte, wenn auch das eine oder andere Augenrollen dabei war. Das Johannesevangelium ist am Schluss von Kapitel 20 zu Ende. Da hat es schon einen Schluss. Und dann kommt noch ein Schluss, ein ganzes Kapitel sogar, als ob der Autor sagen wollte, ich hätte da noch was. Wenn man sich anschaut, was er da noch hat, dann ist das so vielschichtig und so tief, dass eine Predigt darüber nicht nur eine halbe Stunde länger dauern würde. Keine Bange, so lange werde ich nicht reden. Ich werde nicht auf alles eingehen, was da drin steckt. Ich werde mich auf ein paar Punkte konzentrieren, auf Gemeinde und Glauben bzw. ein neues Sein. Und das alles hängt, wie könnte es auch anders sein, mit Jesus zusammen mit Liebe. Nach dem Schluss von Kapitel 20 wird eine Weile vergangen sein. Die Jünger sind am See Tiberias, wo, heißt es in Vers 2, Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Es war also nicht jeder seiner Wege gegangen. 7 Jünger waren hier am See, sie waren zusammen. Punkt. Warum? Das wird nicht gesagt. Da steht nicht, sie waren zusammen und oder sie waren zusammen weil, sondern einfach nur, sie waren zusammen. Und das ist der Punkt. Es hielt sie etwas oder jemand zusammen. Petrus entschließt sich, fischen zu gehen. Die anderen sagen, wir kommen mit. Eigentlich wollten die nicht fischen gehen. Die wollten zusammen sein. Sie wollten Einigkeit. Was sie zusammenhielt, war die Tatsache, dass sie ein lebendiges Zentrum hatten. Sie hatten einen auferstandenen Retter. Und deswegen ist das ein sehr schönes Bild von Gemeinde, das hier gezeigt wird. Was sie zusammenhält, ist sowohl die Einheitlichkeit als auch die Verschiedenheit ihrer Erfahrungen mit Christus. Schauen wir uns ein paar Leute an, die da in ein Boot steigen. Thomas und Nathanael zum Beispiel. Sehr unterschiedliche Typen. Nathanael ist ein leicht glaubender Mensch. Es gibt eine Stelle in Johannes 1, da sagt Jesus zu Nathanael, ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen. Nathanael hatte keine Ahnung, dass Jesus wissen könnte, worüber er unter dem Feigenbaum nachgedacht hat. Die Bibel sagt uns das auch nicht, aber er war begeistert. Du bist der König von Israel. Das ging schnell. Nathanael ist sozusagen übergläubig. Thomas ist das Gegenteil. Er ist untergläubig. An die Auferstehung Jesu kann er erst glauben, wenn er die Wunden gesehen und angefasst hat. Typen wie Nathanael und Thomas kommen nicht wirklich gut miteinander klar im richtigen Leben. Sie können der Art des jeweils anderen nicht so sehr viel abgewinnen. Sie beobachten sich eher misstrauisch. Oder nehmen wir Petrus und Johannes. Johannes ist ein Rationalist, Petrus Existenzialist. Man könnte auch sagen, Johannes ist Denker, Petrus ist Macher. Die Jünger fischen die ganze Nacht, das heißt, sie probieren es, es kommt ja nichts dabei rum. Am Morgen sagt jemand vom Strand aus, probiert's noch mal auf der anderen Seite. Das tun sie und machen reiche Beute. Johannes ist der Erste, der denkt, das muss Jesus sein. Er ist der Erste, der denkt. Petrus ist der Erste, der handelt. Er springt ins Wasser, macht sich auf den Weg zu Jesus. Lustig finde ich ja, dass er sich dazu das Obergewand anzieht, bevor er ins Wasser springt. Ich würde es umgekehrt machen. Ich würde meine Klamotten ausziehen, ins Wasser springen und die Klamotten hochreiten, damit sie nicht nass werden. Aber gut, er macht es umgekehrt. So sind die Petrusse halt. Menschen wie Johannes denken, dass Leute wie Petrus ein bisschen voreilig sind und überreagieren. Menschen wie Petrus halten Leute wie Johannes für Feiglinge oder Bremser oder Spielverderber. Die wollen immer gleich ein Komitee gründen, um eine Sache zu studieren, statt was zu unternehmen. Johannes und Petrus kommen nicht wirklich gut miteinander zurecht im wirklichen Leben. Jesus sagt: Ich habe euch dazu berufen, eine Gemeinschaft zu sein, in der Menschen miteinander auskommen, die außerhalb meiner Herrschaft niemals miteinander auskommen würden. Ich rufe euch auf, eine Gemeinschaft zu sein, an der die Welt sehen kann, wie die menschliche Gesellschaft sein sollte. Wenn wir also nicht diese Art von Gemeinde sind, wenn wir nicht diese Art von Gemeinschaft sind, dann sind wir nicht das, wozu Gott uns berufen hat. Das gilt nicht nur für die einzelne Ortsgemeinde, sondern genauso auch für die weltweite Gemeinde Jesu Christi. Wenn du schon länger Gottesdienste besuchst, dann ist dir vielleicht schon mal das apostolische Glaubensbekenntnis begegnet. Da sind sozusagen Grundlagen zusammengefasst, das, was den gemeinsamen Glauben ausmacht. Das geht los mit: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und so weiter. Später kommt die Stelle: Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche. Da stand eigentlich mal die heilige katholische Kirche. Das hat nichts mit einem bestimmten Zweig der weltweiten Kirche zu tun gehabt, sondern einfach nur mit dem griechischen Ursprung des Wortes katholisch. Das heißt nämlich so viel wie universell. Weil aber schon längst das Wort katholisch mit der Konfession gleichgesetzt wurde, hat man das in den 70er Jahren, in den 1970er Jahren geändert. Seitdem steht in unserem Glaubensbekenntnis die heilige christliche Kirche. Da steht also nicht die heilige katholische Kirche im Sinne der Konfession, da steht auch nicht die heilige evangelische Kirche und es steht auch nicht da die heilige baptistische, die heilige mennonitische Gemeinde und auch nicht die heilige freie evangelische Gemeinde oder die heilige landeskirchliche Gemeinschaft. Da steht die heilige christliche Kirche. Und Kirche meint hier natürlich kein Gebäude und auch keine Institution, sondern es geht um die weltweite christliche Gemeinde und Gemeinschaft, zu der alle gehören, die sich auf das apostolische Glaubensbekenntnis berufen. Ich finde es dann immer problematisch, wenn man einerseits dieses Glaubensbekenntnis spricht und andererseits andere ausschließt und ihnen den Glauben abspricht, nur weil man in bestimmten Fragen anderer Meinung ist. Das ist nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache, der Sinn des Menschen, besteht nach der Bibel darin, das Wesen des unsichtbaren Schöpfers innerlich in seinem Geist zu erfassen und zu erfahren. Und das soll der Mensch dann auch nach außen für andere erfahrbar machen. Das ist ungefähr so wie beim Radio. Das Radio erfasst das Wesen von etwas Unsichtbarem, den Radiowellen, und macht es als Musik und Sprache nach außen erfahrbar. Der Mensch ist also sozusagen als Radio Gottes konzipiert. Das ist der Sinn des menschlichen Daseins. Darum geht's. Das ist es, was in der Bibel beschrieben ist. Nun mögen manche Popmusik, andere, so wie ich, sind Klassik-Nerds, wieder andere bevorzugen Wortsendungen. Das hat alles seine Berechtigung und das gehört alles zum Radio. In euren beiden Gemeinden, und ich muss euch mal sagen, wie toll ich das finde, dass ihr jetzt so lange schon gemeinsam Gottesdienst feiert. Und zumindest auf mich wirkt ihr nicht irgendwie konkurrierend. Vielleicht seid ihr in verschiedenen Dingen unterschiedlicher Meinung, das mag sein, aber auf mich Natürlich, ich bin ein Außenstehender. Auf mich wirkt ihr einig, weil es etwas bzw. jemanden gibt, der euch eint. Und sicher gibt es auch unter euch Menschen, die in der ein oder anderen Frage unterschiedliche Meinungen haben. Das ist nicht schlimm. Da kann man sich gegenseitig ergänzen oder zumindest sich gegenseitig akzeptieren und schätzen. Es wäre schön, wenn alle christlichen Gemeinden weltweit sich gegenseitig ergänzen würden. Nicht nur auch, sondern gerade wenn sie so gegensätzlich sind wie Popmusik und Klassik, wie Nathanael und Thomas oder Johannes und Petrus. Wichtig dabei ist, dass sie nicht versuchen, ihr eigenes Programm zu machen. Dass sie also nicht allein fischen, aus eigener Kraft. Die Jünger fischen hier eine ganze Nacht lang aus eigener Kraft und es kommt nichts dabei raus. Erst als Jesus kommt und sich sozusagen einmischt, fangen sie so viel, dass sie den Fang gar nicht mehr ins Boot bekommen. Das ist der entscheidende Punkt. Jesus hatte das in Johannes 15 gesagt, im Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Was ist das denn? Christsein. Ist es die Befolgung von irgendwelchen Regeln oder moralischen Vorschriften, von Dogmen und Doktrinen? Nein. In der Bibel finden wir, dass das Leben eines Christen eben nicht in dem Versuch besteht, ein christliches Leben zu führen, um dadurch in einen für Gott akzeptablen Seinszustand zu kommen. Es ist genau umgekehrt beschrieben. Der Christ erfährt durch das, was gerade vorher passiert ist, dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist, seine Sünden für ihn getragen hat, dass der Vater ihn auferweckt hat, der Tod besiegt ist, Sünde und Tod besiegt sind, der Zugang zum Vater für jeden ungehindert möglich ist. Da erfährt der Christ, also der dieses Angebot annimmt, eine Erneuerung seines Geistes, eine Erneuerung seines Seins. Da erfährt er das, was Christus beschreibt als wer in mir bleibt und ich in ihm. Und dieses neue Sein ist für Gott akzeptabel. Es ist das Sein in Christus und sein Sein in mir. Die Erfahrung dieses neuen Seinszustandes führt dann zu einem christlichen Verhalten. Das ist nicht von außen aufgezwungen, sondern eine ganz selbstverständliche Äußerung des neuen inneren Wesens. Die innere Erfahrung des Sinns bzw. des neuen Seins bewirkt die äußere Erfahrung des Sinns oder Seins im Handeln. Da gibt es kein Ich muss, sondern ein Ich bin. Von da aus kommt man zu einem Ich möchte und schließlich zu einem Ich kann. Aus der neuen inneren Geborgenheit heraus bekommt man einen neuen Blick auf die Mitmenschen und eine neue Fähigkeit, diesen Mitmenschen, die sehr anders gestrickt sein können als man selbst, in einem christlichen Sinn zu begegnen. Oder kurz gesagt, als Christ kommt man nicht von einem Verhalten zu einem Sein, sondern von einem Sein zu einem Verhalten. Das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich, das ist ein fortlaufender Prozess. Und dann kommt ein Gespräch, das mich immer wieder umhaut. Das ist die Stelle, die Sören vorhin vorgelesen hat. Da dürfen wir quasi live dabei sein, wie jemand Vergebung erfährt, das neue Sein geschenkt bekommt und kapiert. Jesus fragt Petrus: Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus weiß sofort, worum es geht. Es hatte sich schon bei dem Kohlenfeuer abgezeichnet, auf dem Jesus Fisch gebraten hatte. Und dieses Kohlenfeuer erinnert Petrus an ein anderes Kohlenfeuer. Da war dieses Verhör in der Nacht gewesen, wo Petrus draußen bei einem Kohlenfeuer stand und zuhörte. Dreimal wurde er darauf angesprochen, dass er doch zu diesem Jesus gehört. Dreimal hat er verneint. Dreimal hat er Jesus verleugnet. Jesus hatte es ihm vorher angekündigt, als er mal wieder großmäulig gewesen war und sich über die anderen erheben wollte. Liebst du mich? Dreimal stellt Jesus diese Frage, so wie Petrus ihn dreimal verleugnet hatte. Es ist doch interessant, dass Jesus nicht fragt, na, was hast du denn in der Zwischenzeit an brauchbaren Resultaten erzielt? Was hast du für mich getan? Wie erfolgreich warst du dabei? Und wie sehr gehst du in Sack und Asche, um dafür zu büßen, was du angerichtet hast? Stattdessen, liebst du mich? Jesus bringt nicht das Versagen von Petrus zur Sprache. Er fragt nicht, na Petrus, wirst du jemals wieder lügen? Wirst du mich jemals wieder verleugnen? Er sagt, Petrus, du warst dir damals so sicher. Siehst du ein, dass du mich nicht wirklich geliebt hast? Das muss Petrus umgehauen haben. Denn in seinem früheren Verhalten sah man ja die Grundlagen seines Lebens. Immer eine große Klappe, sehr religiös. Er studierte die Lehren Jesu, aber er verstand das Evangelium nicht. Jesus war nicht sein Retter. Er hatte Jesus in gewisser Weise benutzt. Er hatte seine Nähe genossen und sich allen anderen überlegen gefühlt. Er war sein eigener Retter, sein eigener Erlöser. Jesus bereitet Petrus auf die Entscheidung vor, seinen alten Lebensweg zu verlassen. Er ruft ihn auf, das neue Leben tatsächlich anzunehmen und zu leben, beziehungsweise in sich leben zu lassen. Liebst du mich? Das heißt, hast du dieses neue Sein erfahren und angenommen? Lässt du es sich in dir entwickeln? Willst du mich durch dich wirken lassen, statt Dinge aus eigener Kraft zu tun? Das alte Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen, das Petrus vor der Kreuzigung Jesu an den Tag gelegt hatte, das war weg. Aber er liebte ihn wirklich. Und mehr als das konnte er nicht sagen. Mehr war auch gar nicht nötig. Jesus akzeptiert seine Liebesbekundung. Wenn Petrus sagt, ich liebe dich, dann verlässt er sich zum ersten Mal auf die Gnade Gottes. Jesus zeigt Petrus auf eine unfassbar sanfte Weise seine Gebrochenheit. Und in dem Moment, in dem Petrus sich nur auch ein ganz kleines bisschen öffnet, fährt Jesus mit der unglaublichsten Liebe und Bestätigung in sein Herz. Dass Gott Liebe ist, das kannst du in der Bibel lesen, du kannst es wissen. Aber wenn das passiert, wenn du zulässt, dass Gottes Liebe in das Innerste deines Herzens dringt, dann machst du eine umwerfende Erfahrung. Du erkennst, dass du selbst Gegenstand dieser Liebe bist. Du bist geliebt, und zwar von der größten und höchsten Instanz. Jesus stellt Petrus wieder her. Und er stellt ihn auch wieder in sein Amt, seine Berufung. Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Ja? Petrus bekommt wieder eine Leitungsaufgabe, aber dadurch wird er nicht zum Herrn über die anderen. Er wird auch nicht sozusagen in das, was Jesus für die anderen will, eingeweiht. Er soll einfach seinen Dienst tun. Folge mir. Und doch fällt Petrus in eine alte Angewohnheit, in eine alte Art zurück. Kaum hat Jesus ihm gesagt, was mit ihm sein wird, dass er getötet werden wird, fragt Petrus, und was ist mit ihm? Er will wissen, was aus dem Jünger wird, den Jesus liebte. Was sagt Jesus dazu? Kennt ihr die Chroniken von Narnia? Jesus sagt das, was Aslan in den Narnia-Geschichten sagt, mehrmals zu verschiedenen Menschen. Jesus sagt, ich erzähle dir nur deine Geschichte. Ich erzähle dir nicht die von jemand anderem. Der Dienst von Petrus und Johannes ist verschieden, aber es ist doch ein und dieselbe Jüngerschaft, ein und derselbe Herr, der sie führt. Weder Petrus noch Johannes führen die Gemeinde zum Ziel, das kann nur Jesus. Jeder geht seinen Weg. Das ist kein besserer oder schlechterer Weg, keine Bevorzugung oder Benachteiligung. Der Weg, den ein Jünger zu gehen hat, ist auch nicht von anderen zu bewerten oder mit deren Weg zu vergleichen. Jeder geht seinen Weg. Sie stehen auch nicht in Konkurrenz zueinander. Da kann man sich auch nicht gegenseitig ausgrenzen oder den Glauben absprechen. Und selbst wenn sich die Wege trennen, sehen wir ja später in der Apostelgeschichte auch, dann bleibt man doch in Christus verbunden. Die Ämter von Petrus und Johannes waren sehr unterschiedlich. Petrus wurde der Hirte, Johannes der Seher. Petrus der Prediger, Johannes der Schreiber. Es gibt viele, die mit uns auf dem Weg sind, die genauso wahrhaftig zu Christus gehören, die genauso sicher beauftragt sind, die genauso tief geliebt werden und genauso hoch geschätzt werden. Ihre Berufung und ihre Gaben können verschieden sein. Ihre Überzeugungen mögen in manchen Dingen nicht mit unseren übereinstimmen, aber wir können Gott für sie danken und uns manchmal von ihrem Beispiel inspirieren oder auch herausfordern lassen. Letzten Endes muss unser Blick immer auf Jesus gerichtet bleiben. Dieses "Folge du mir nach", mit dem Jesus seine Antwort abschließt, richtet sich an uns alle. Folge du mir nach. Amen.